Als Sie hier angetreten sind, da hatten Sie vermutlich bestimmte Vorstellungen, was Sie hier erreichen wollten. Wie war das denn? Erinnern Sie sich bitte.
Ich habe eigentlich nie Vorstellungen, was ich erreichen will. Man kommt ja irgendwie mit einem Gepäck von Kenntnissen und von Vorlieben und von Vorstellungen. Aber ich glaube, keine Pläne, die irgendwo hinführen sollen. Man kommt irgendwo und reagiert auf etwas, was da ist. Und ich hatte mich an das Haus beworben. Das Haus war interessant. Das hatte eine interessante Geschichte, eine interessante Sammlung. Und ich hatte es dann ein erstes Mal besucht. Und es war so ein bisschen abweisend in meinen Augen. Das Licht war kalt. Es war alles ein bisschen kryptisch. Aber man spürte, dass da tolle Sachen sind und auch irgendwie ein tolles Programm. Und das Einzige, was ich tatsächlich noch weiß, ist, wow, hier gibt es viel zu tun. Und das war so als abstrakter Gedanke in meinem Kopf. Und dann habe ich im November 2010 die Ärmel hochgekrempelt und habe festgestellt, hier sind total tolle Kollegen. Stimmt, das erinnere ich mich auch noch. Das war so ein ganz schnell auftauchendes Gefühl, Mann, die sind ja alle total klasse hier. Die saßen binnen einer Stunde hier vor mir, haben gesagt, was sie alles für Pläne haben. Und ich saß mit weit aufgerissenen Augen da. Der Peter Forster, erinnere ich mich noch, der kam hier runter, was alles gemacht werden muss, und hat eine Stunde dringlich auf mich eingeredet. Und dem musste man eigentlich nur folgen und dann konnte es eigentlich auch nur gut werden.
Und dann haben Sie sich also leiten lassen von Ihren Mitarbeitern und von den Ideen und Einfällen, die Sie dann bekamen im Laufe der Zeit.
Ja, also man arbeitet ja mit Menschen und nicht gegen Menschen. Und dann überlegt man sich, sind das Ideen, die man auch gut findet? Sind das Ideen, die man vielleicht jemandem ein wenig ausreden möchte? Sind das Ideen, die man sich selber ausreden möchte? Und ich glaube, Dinge entstehen im Zusammenagieren von Menschen. Also manche tolle Dinge entstehen vielleicht auch im Kopf von Einzelnen. Das sind dann ganz geniale Menschen, die irgendwie in der Einsamkeit Norwegens auf tolle Ideen kommen. Mir kommen die besten Ideen im Schwingen mit anderen oder auch gegen andere. Und dann ist eigentlich höchstens noch die Kunst zu versuchen, den anderen klarzumachen, wie solche Sachen miteinander funktionieren können. Und ja, was ist so eine Direktorenleistung, ist dann die Kustoden dazu zu gewinnen, dass man gemeinschaftlich in eine bestimmte gemeinschaftlich zu definierende Richtung geht. Und das ist recht schnell gelungen. Da musste ich, glaube ich, auch niemanden überreden. Die Kustoden haben auch sehr schnell selbst ihre Parallelitäten entdeckt. Und man muss dann formulieren, dass der Wille da ist, das zu tun. Und dann ging es.
Also einen Gesamtplan hat es nicht gegeben, hat es aber doch Entwicklungen gegeben, worauf die Museumsarbeit hinauslaufen sollte?
Also ich glaube, der Begriff des Plans ist einfach irreführend. Plan klingt wie irgendeine Skizze von etwas, wie werden soll. Ich komme mit einem bestimmten Ethos, das ist klar, und das Ethos beinhaltet bestimmte Pläne und ich, also mit einer Haltung würde ich mal sagen, und ich komme mit einem Instrumentenkasten, wie man das umsetzt. Und wenn man seinen Instrumentenkasten gut gefüllt hat und die Instrumente gut beherrscht, dann glaube ich, dann kann man nicht fehlgehen, wenn man die Dinge, die man vorfindet, dann ein bisschen an denen schraubt. Und klar, das Museum schrie danach, dass es geöffnet werden soll, weil es war ja ein tolles Museum. Man hat bloß schnell mitbekommen, das begann mit dem Taxifahrer, der mir sagt, dieses Museum ist seit 20 Jahren geschlossen, hat er mit brusttonender Überzeugung gesagt. Er sei selber Künstler, er würde da reingehen, wenn es offen wäre. Und das war eigentlich dann klar, man muss dafür sorgen, dass das Museum aufgemacht wird, auch wenn es schon offen war. Und das Nächste war halt, das war so sichtlich nicht an Besucher orientiert. Und ich bin halt einfach auch gerne Besucher in einem Museum. Und dann war der Auftrag auch wiederum klar, werde besucherfreundlich.
Und das haben Sie ja geschafft. Das wissen wir. Also das ist einer Ihrer großen Erfolge, dass Sie das Museum tatsächlich geöffnet haben für die Menschen. Es gibt die Freunde des Museums, die, als sie angetreten waren, hatten die, glaube ich, 600 Mitglieder oder 800 und inzwischen sind es 1800. Das können Sie sich als Verdienst anrechnen.
Naja, also jetzt nicht mein einziges, ich bin halt auch Galionsfigur in gewisser Weise. Ich kam hier und der Erste, der mich angeschrieben, nein, bevor ich hier gekommen bin, wurde ich angeschrieben von Gerd Eckelmann, dem Vorsitzenden, der gesagt hat, er würde mich gerne kennenlernen und lädt mich zum Essen ein. Da war ich noch in Hagen. Und sein erster Satz war, wir sind ein dienender Verein und stehen zu Ihrer Verfügung. Wow, ja, tolle Ansage. Und dann stellt man recht fest, schnell fest, da sind viele Leute, die interessiert sind, wollen das nicht mehr werden. Und ich glaube, alle von uns im Verein wollten gerne, dass es mehr wird. Das ist jetzt wirklich nicht mein alleiniges Werk. Da waren ganz viele Leute dabei, die gute Ideen hatten. Freunde werben Freunde. Vielleicht musste ich nur die Rosse loslassen, nämlich gesagt habe, also wir sollten uns jetzt vielleicht verbreitern. Was tun wir alles? Das war vielleicht auch ein Gefolge der Offenheit des Museums. Wenn wir sagen, also wir sind für ganz viele da, dann können wir auch im Verein der Freunde ganz viele werden. Es macht vielleicht auch mehr Spaß, viele zu sein. Und daraus entwickelte sich dann so eine Lawine, die jetzt tatsächlich sehr bemerkenswert ist. Also das, der Verein, der schnellst wachsende Freundeskreis eines deutschen Museums ist, das ist schon bemerkenswert.
Welche Entwicklungen hat es denn gegeben in diesen 9 Jahren oder fast 9 Jahren?
Naja, am Anfang stand so ein bisschen eine Analyse, was sind wir, die Sammlungen, was bedeutet der Sammlungsbestand für uns für eine Weiterentwicklung. Dann habe ich die Kustoden gefragt, wie wollt ihr eure jeweiligen Sammlungen weiterentwickeln. Daraus haben wir dann versucht, eine kohärente Strategie, ist jetzt zu viel gesagt, eine Art geistiges Entwicklungskonzept zu denken erst einmal und das dann nebeneinander zu bringen und sagen, also in der modernen Gegenwart wollen wir so und so. Da war eben Amerika und Deutschland gesetzt. In der klassischen Moderne war es klar, Jawlensky und Expressionismus, aber eben auch die konstruktiven Positionen. Und bei den alten Meistern war es klar, die müssen überhaupt erst aufs Tapet gesetzt werden. Da kam ja 2013 die Eröffnung. Und dass bei den alten Meistern eben viel getan werden muss, war klar. Dass aber das Wahrnehmbare im Expressionismus oder in der klassischen Moderne passiert, war ebenso klar. Und im Endeffekt war auch noch klar, dass die Moderne und Gegenwart unser Profilsammlung ist. Das heißt, was wir da tun, das kommt bei den Kollegen an, was wir im Expressionismus tun, das kommt bei vielen Leuten an. Und was wir bei den alten Meistern tun, das wird in Zukunft irgendwann mal ankommen.
Also Sie haben das Profil des Museums Wiesbaden in diesen Jahren mit Ihren Mitarbeitern sehr schärfen können.
Also wir haben es verbreitert und dann wieder geschärft. Das ist, zu Volker Rattemeyers Zeiten war das ja ein sehr scharfes Profil, aber eben auch ein bisschen exklusiv in bestimmte Richtungen. Und ich habe einfach versucht, das auf mehrere Beine zu stellen, ohne dass es wie ein Vielbeiner wirkt oder wie ein Gemischtwarenladen. Und dazu musste man halt glasklar jeder einzelnen Abteilung den Auftrag geben, so oder so zu agieren. Oder die Abteilung musste sich den Auftrag selbst geben. Und daraus entsteht halt auch das Bild eines Museums. Niemand, außer der Louvre, will, glaube ich, niemand ein Museum haben, was alles kann. Also der Begriff des Universalmuseums, weiß ich nicht, auf Darmstadt so rasend gut tut. Ein Universalmuseum ist alles und nichts. Und bestimmte Schlagworte sollten einem zu jedem Museum einfallen. Das kann auch negativ sein. Wenn man beim Wiesbadener Museum immer nur Jawlensky denkt, dann verpasst man was. Ich glaube, das passiert aber auch jetzt nicht mehr, dank des Jugendstils etwa, wo man zumindest in zweiter Kategorie auch noch denkt, klar, Jawlensky und Jugendstil. Und Kenner der Museumsszene wissen aber auch, Eva Hesse, Gerhard Richter, Minimal Art, die sind mal etwas zurückhaltenden Positionen des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also diese drei Vorstellung müsste man davon haben. Und in der Natur, denke ich, ist die Präsentation der Ästhetik der Natur ein Alleinstellungsmerkmal, was auch vielen Leuten einfällt. Also diese 4 Stränge könnte man im Kopf haben, wenn man im Museum Wiesbaden nachdenkt.
Der Generalmusikdirektor des Staatstheaters Wiesbaden, Patrick Lange, hat mal gesagt, er möchte gerne, dass das Orchester Wiesbaden einen ganz speziellen Klang hat und er möchte gerne, dass es so seine Vision, er möchte gerne, dass dieses Orchester an seinem Klang irgendwann mal erkannt wird. Daraufhin arbeitet er. Nun haben Sie sowas Ähnliches auch gesagt. Es geht Ihnen um den Klang unseres Museums. Können Sie das mal näher ausführen? Was ist das für ein Klang? Hat es das Museum schon diesen Klang oder muss man darauf hinarbeiten und wie könnte man das hinkriegen?
Also lustig, ich bin halt auch Musiker, deswegen das mit dem Klang, das ist natürlich bei einem Museum erstmal verwirrend. Ich glaube schon, der Klang ist bei uns vielleicht eher eine Assoziation, die man mit dem Haus hat und die hat eben mit bestimmten Sachen zu tun. Da ist der Expressionismus-Klang bei großen Orchestern, keine Ahnung, die Wiener Philharmoniker, die haben diesen samtigen, romantischen, runden Klang. Dagegen gibt es dann die eher zackigen Gewandhausorchestertöne. Ich glaube, das Museum Wiesbaden, das ist so ein bisschen, damit assoziiert man ein wenig Guerriero-Taktik, was, sag mal, kleines Museum, das viel von sich her macht, indem es, sag mal, relativ, wie soll man sagen, scharf in der Artikulation nach außen ist. Gleichzeitig im Museum sind es die Räume, die einen Klang erzeugen. Wir haben diese unglaublichen Räume von Theodor Fischer, die Assoziation dieses Museums hängt seine Sachen sehr gut. Das Museum ist gut beieinander, hat mir mal jemand gesagt. Das ist das schönste Kompliment, was man bekommen kann. Und ich denke, der Klang ist so ein ganz so ruhiger. Also das Museum Wiesbaden mag nach außen ein bisschen aufgeregt wirken oder in den Menschen, aber wenn man bei uns reinkommt, dann ist eine ganz meditationsfördernde Ruhe da. Und das gefällt mir gut, dass man sich vor den David Novros setzt und sich sehr, sehr entspannt fühlt und diese Farben ansieht und da einem Assoziationen kommen, gute Ideen, dass man inspiriert wird. Das ist so ein bisschen, was ich mit Klang meine.
Haben Sie an diesem Klang gearbeitet oder gab es den vorher schon?
An dem Klang habe ich gearbeitet. Also der vorherige Klang, das weiß ich nicht, das war sehr Contemporary Music, scharf, zackig und beatig. Und ich glaube, jetzt ist es mehr so eine Art, wie beschreibt man denn den Klang des Museums Wiesbaden, wenn man eine Musik assoziiert? Also tatsächlich so ein Sound, der sehr in der Magenmitte entlangläuft, würde ich mal sagen.
Aber keine Klangwolke?
Nein, nichts Süßes. Schon soundig. Schon, man spürt es im Zwerchfell.
Welche Farbe hat der Klang?
Braun, gelb, rot, grün, wie so ein Störerbild, würde ich mal sagen. Bewegt. Also schon kräftige Farben.
Im Rückblick auf Ihre Wiesbadener Jahre, was ist Ihnen gelungen?
2 Söhne. Mit meiner Frau zusammen. Das sind echte Wiesbadener Produkte.
Das ist natürlich schwer zu toppen, aber wir bleiben mal bei Ihrem Arbeitsleben.
Ach, ich glaube, ein Ausstellungsprogramm, was einige Leute bestimmte Dinge gerne in Erinnerung behalten. Ich denke, Caravaggios Erben ist so eine Ausstellung, die herausragt. Die Rheinromantik ist eine Ausstellung, die herausragt. Wir haben aber auch Elsbeth Kelly Black and White gemacht. Die Katharina Grosse Ausstellung mit diesen riesigen Papierbahnen. Albert Oehlen, diese wirklich scharfkantige Ausstellung quer durch unsere Ausstellung durch. Also solche Sachen bleiben zumindest mir in Erinnerung. Also ein sehr, sagen wir mal, bewegtes Ausstellungsprogramm. Und naja, klar, die Sammlungsergänzungen, also Sammlung Rick, die Schenkung von Galina Manewitsch, Eduard Steinbergs Witwe, die Sammlung Frank Brabant, die als Stiftung nach seinem Tod das Haus, an das Haus kommen wird, und die Sammlung Nies. Also ich denke, das sind schon, das muss man wohl unter Erfolge verbuchen.
In welcher Stimmungslage verlassen Sie jetzt Wiesbaden, das heißt das Museum Wiesbaden? Gibt es da Baustellen, die Sie zurücklassen?
Ja, ich glaube, das ist das ganze Leben. Also wer stirbt, hinterlässt die Baustelle seines Lebens. Ich denke, das ist einfach so. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, als ich wegging, wie, ob das jetzt vom Timing her gut ist. Es gibt aber wahrscheinlich kein gutes Timing. Also wenn etwas abgeschlossen ist, es wäre entsetzlich. Also die Welt läuft immer weiter. Und etwas abzuschließen ist ein Trug. Das gibt es gar nicht. Man lässt das eine, um was anderes anzufangen. Jeder hat nur sein eigenes Leben. Das heißt, mein Leben geht dann woanders weiter. Und ich glaube schon, dass Dynamik ein gutes Prinzip ist. Ich wäre ungern irgendwo so lange, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre zum Inventar.
Ich habe mir in die Richtung gedacht, dass es vielleicht Baustellen gibt, die Sie jetzt Ihren Kollegen überlassen und die sich vielleicht im Stich gelassen fühlen. Kann das sein oder ist das ganz falsch?
Das müssten Sie wahrscheinlich meine Kollegen fragen. Aber ich hoffe nicht, dass Sie sich im Stich gelassen fühlen. Ich denke, also das Bauprojekt, der neue Flügel des Museums, das sollte halt nicht ins Stocken kommen, denn der 1. April 2025 wäre schon ein schönes Eröffnungsdatum, weil man dann eben beim 200. Geburtstag diesem Haus tatsächlich nochmal ein ganz anderes Standing verliehen hat. Also das ist auch etwas, was ich liebend gern selber weitergeführt hätte. Gibt ja nichts Schöneres als Bauen, aber gleichzeitig gibt es auch nichts Grauenvolleres als Bauen. Insofern vielleicht ist es ganz glücklich, dass ich rechtzeitig entschwunden bin, bevor es an diese entsetzliche Zeit des Pläne, Aufstellens, Verwerfens, Zahlen, Wälzens. Das hat alles sein Für und Wider. Ich denke,
sehr geschickt von Ihnen.
Ja, also ich mache das so gerne, wie ich es ungerne mache. Und ich denke, die Welt dreht sich weiter.
Wenn jemand geht, könnte er ja auch sagen, oder es gibt viele, die das tun, Sie haben Ihr Haus wohl bestellt, zurückgelassen.
Also, es steht ja gut da.
Und das können Sie auch sagen.
Ja, also dieses Kompliment, das Haus ist gut beieinander, das hat der vormalige Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung bei einem Besuch gemacht und mir ungefragt gesagt, und er hat auch keinen Grund mehr zu charmieren. Das steht für mich irgendwie, also wenn ein Haus gut dasteht, dann ist das größte Lob, was man haben kann. Wenn man auch das Gefühl hat, dass der Kollegenkreis glücklich miteinander ist, effizient miteinander arbeiten kann, das richtige Maß aus befreundet und kollegial herrscht, wenn man einfach effizient zu Werke gehen kann, wenn man auch den Leuten, mit denen man nicht Einigkeit erzielt, in die Augen gucken kann, auch ein wichtiges Thema, denke ich. Also beim Streiten sollte man wissen, wie weit man geht, damit man zivilisiert miteinander umgeht. Und ich glaube, alle Leute, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe, waren dann doch so, dass sie am Ende mit mir gut konnten über den aktuellen Anlass einer Diskussion hinaus. Und ich denke, das ist wichtig.
Wie ist es denn jetzt mal auf Ihre Arbeit hier bezogen? Sind für Sie beide Sparten immer gleichwertig gewesen, die Kunst und die Natur?
Ich glaube, guten Gewissens könnte ich das nicht behaupten. Und die Kollegen der Natur haben mir das große Kompliment gemacht, dass aber ein zweischneidiges ist. Ich hätte sie nie behindert bei dem, was sie tun. Ich hätte sie immer machen lassen. Das ist natürlich auch ein bisschen daraus geschehen, dass ich für die Natur mich nicht so gewappnet fühle. Jede Eröffnung in der Natur musste ich deutlich besser vorbereiten. Da konnte ich mich nicht hinstellen und aus dem Kopf extemporieren, was ich in der Kunst mühelos kann. Ich glaube, ich war sehr interessiert an der Natur und das ist eine tolle Abteilung und die Kollegen sind auch fantastisch und wir haben eben einen Modus vivendi gefunden, dass ich sie immer mitdenke. Jörg Dauer, der das Haus viel mehr im Doppelten lebt, der hat das immer mehr im Blick gehabt als ich und das war vielleicht auch gut. Dann ist es einfach so, dass ich habe sie nicht vergessen, aber ich habe längst nicht denselben Aktivitätsgrad gehabt in der Natur wie in der Kunst und da freue ich mich, dass die Kollegen das nicht so schlimm genommen haben.
Nochmal zum Rückblick. Worüber haben Sie sich gefreut?
Innerhalb der 8 Jahre? Mhm. Ich habe mich gefreut über die Fertigstellung des Vorplatzes. Da habe ich mich unglaublich drüber gefreut. Also ich bin, seit der Vorplatz fertig ist und die Kolonnaden saniert sind, laufe ich, glaube ich, täglich vors Haus, wenn ich da bin, schaue mir das an und denke mir, das kann gar nicht wahr sein. Es ist fertig geworden. Also ich finde, das Gebäude hat tatsächlich entsetzlich gelitten unter den geschlossenen Kolonnaden. Diese Zeit war grauenvoll und das war dann doch irgendwie 7 Jahre meiner Zeit hier, die wir irgendwie überlebt haben. Also ich denke, durch den Platz, durch das Rhein-Main-Kongresszentrum hat Wiesbaden unglaublich gewonnen und dass das direkt vor unserer Haustür ist, natürlich schön.
Ich habe Sie gefragt, was Ihnen gelungen ist. Insofern frage ich natürlich auch, was ist Ihnen denn nicht gelungen von Ihren Plänen? Was haben Sie denn nicht umsetzen können, durchsetzen können?
Naja, also den Platz autofrei zu bekommen, das war schon das war am Anfang der Planungsphase, war es tatsächlich mal im Schwange, dass man aus dem Platz vor dem Museum eine Art Shared Space macht, wo Autos auch langfahren dürfen. Und das stand knapp davor, dass das passieren könnte. Dann ist aber tatsächlich ein Politiker dreingefahren, der ist jetzt Dezernent, deswegen sage ich jetzt mal nicht, wer es ist, und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann hat also das Stadtplanungsamt ist dann irgendwie weich geworden und irgendwann wurden dann halt da Verkehrsspuren eingezogen. Es wurde beschlossen, das sei schon ein ganz großer Gewinn, dass man eben aus 7 Spuren 4 gemacht hat. Ich denke, ein großer Gewinn wäre gewesen, wenn man gesagt hätte, dieser Platz ist frei für alle, es gibt keine Spuren, hier dürfen Autos langfahren, aber sie müssen halt gefälligst langsam fahren und sich anständig verhalten gegenüber Fußgängern und anderen. Ich denke, der Platz wäre ein ganz anderer. Jetzt ist er halt doch gegliedert, da sind Pfosten und Pflöcke und kein Mensch geht quer über den Platz, der irgendwie seines Lebens nicht müde ist. Also das ist schon schade. Das war so knapp davor, dass es geklappt hätte und es wäre so ein Gewinn für die Stadt gewesen. Und die Stadt hätte wahrscheinlich auch kapiert, wie schön Leben ohne Autos sein kann. Und also, dass das nicht gelungen ist, wo es so knapp davor stand, das ist schon schade.
Ist das Einzige gewesen?
Ja. Ach, mir fallen schlechte Sachen selten ein. Das ist auch keine schlimm schlechte Sache. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich die Verkehrssituation in Wiesbaden extrem kritisch betrachte und immer wieder denke, was könnte Wiesbaden für eine Traumstadt sein? Es könnte der Vorreiter sein für eine moderne Infrastruktur, wo Autos, Fahrräder, Tretroller und Fußgänger denselben Wert, dasselbe Gewicht hat. Man schafft die Straßen ab, man schafft das wilde Parken auf der Straße ab. Jeder darf, aber es gibt keine Priorität mehr für die Autos. Und Wiesbaden wäre so unglaublich geeignet, vom Schlusslicht der Bilanz an die Spitze zu gehen. Und es könnte so einfach geschehen. Stattdessen werden halt dann Bürger befragt und es setzen sich regelmäßig die durch, die am lautesten Nein schreien. Auf der Art und Weise wird man halt auch keine Spitzenergebnisse erzielen. Man muss da schon den Mut haben, mal zuzugreifen und sagen, so, ich möchte das mal durchziehen. Und das passiert in Wiesbaden leider zu wenig.
Was halten Sie denn für unabdingbar für eine erfolgreiche Arbeit? Sie sind ja bekannt als großer Kommunikator. Ist das ein wichtiges Merkmal?
Also kommunizieren.
Eine wichtige Eigenschaft?
Kommunizieren hilft, glaube ich. Das ist der Schmierstoff, mit dem Menschen miteinander umgehen. Ich denke, es gibt diesen komischen Begriff des inneren Kompasses, für den ich jetzt gerade keinen besseren Begriff habe. Man muss halt selber wissen, was man vom Leben erwartet, was man vom Sein erwartet und welche Maßstäbe man ansetzt an sein Tun. Und ich denke, so ein für etwas eine Überzeugung haben, hilft, für die Überzeugung einstehen oder sie kommunizieren, hilft auch. Und ja, vielleicht noch ein gewisser Humanismus mit dabei. Also es gibt dann doch Leute, die anders denken als man selbst. Das sollte man ertragen können. Auch etwas, was in der heutigen Zeit so ein bisschen schwierig ist. Wir werden gerade vor lauter, also die unter uns, die Political Correctness ernst und wichtig nehmen, kämpfen gegen die, die das Gefühl haben, sie werden davon tyrannisiert und beide haben Recht und beide haben Unrecht. Und das ganze, ein ganzes Land aneinander vorbei stänkert, ist natürlich unschön und man fragt sich, wie kann man sowas wieder abstellen, und ich glaube, die Antwort ist Humanismus oder Humanität und vielleicht natürlich auch sein Gesicht zeigen. Also das ist ja der große Nachteil der Social Media, da könnten irgendwelche Leute in irgendwelchen Foren unter irgendwelchen Namen irgendwelche Sachen schreiben. Das heißt nicht für seine Meinung einstehen, das heißt Gift in die Welt spritzen, und vielleicht sind einfach die sozialen Medien in ihrer sehr unsozialen Art einer der Punkte, an dem man ansetzen sollte, sagen, hier gibt es eine Notwendigkeit für eine neue Ethik und solche Sachen. Das interessiert mich halt einfach, wie kann der Mensch werden zu dem, was er ist. Das sind ja auch nicht, dass hinter jedem Post irgendwie missgelaunte Arschlöcher stecken, sondern da sind Leute, die etwas meinen, sie glauben, nur so könnten sie es tun. Wie kann man jemanden abgewöhnen, dass er auf einem Kommentarfeld bösen Unsinn von sich gibt, wenn er den bösen Unsinn mal in einer Runde gesprochen, möglicherweise widersprochen bekommt und draufkommt, dass er böse und Unsinn ist. In Kommentarspalten tauscht man sich nicht aus. Solche Sachen.
Haben Sie so eine Polarisierung, von der Sie eben gesprochen haben, auch in Wiesbaden erlebt?
Naja, die Citybahn ist ja irgendwie ein fantastisches Beispiel. Da sind diejenigen, die sagen, wir sind faktenorientiert und das Auto ist faktisch totaler Unsinn, weil zu schwer, zu dreckig und auch zu viel platzraubend. Und dann sind die, die gefühlsmäßig sagen, eine Citybahn, die ist eine Baustelle, das ist laut und ich möchte mit meinem Auto fahren. Ich sage das aus der Position des Befürworters und wahrscheinlich könnte man das anders formulieren, aber diese beiden Fraktionen reden nicht miteinander, sondern permanent aneinander vorbei. Man muss ja nur die Websites der Anti-Citybahn-Leute angucken. Das ist ein ganz anderer Sprech als der Pro. Und man hat jetzt so ein Gefühl, die einen versuchen es mit Argumenten und die anderen mit Gefühlen und da werden die nicht zueinander kommen. Die Frage ist halt einfach, darf man so etwas wie die Citybahn-Leute mit Gefühlen überlassen und schlechter Laune, oder sagt man, also es gibt glasklare, faktische, empirische, naturwissenschaftliche Gründe, warum das besser ist als was anderes, und dann zieht man es durch oder befragt man die Bürger und lässt die lauten Neinschreier möglicherweise das ganze Projekt gefährden.
Hier kommt mal zu einem anderen wichtigen Thema, die Wiesbadener und Kultur. Wie ist Ihre Diagnose?
Eine sehr kultivierte Stadt. Also wir haben hier, glaube ich, auch erstens mal eine hohe Akademikerdichte. Ist ja, hier ist es Regierungssitz, hier sind viele Beamte mit guter Ausbildung. Hier sind überhaupt viele Menschen mit guter Ausbildung. Ist natürlich auch bekannt, dass es eine Art Zweigesichtigkeit gibt. Es gibt auch das komplette Gegenstück davon. Ich würde aber nicht sagen, dass Wiesbaden zweigeteilt ist. Es ist jetzt geografisch so. Ich lebe ja im Westend. Ich lebte ja im Westend und da ist die Diversität viel, viel höher als, keine Ahnung, am Sonnenberghang. Und trotzdem glaube ich, dass im Grundton ist Wiesbaden eine Stadt, in der viel Kenntnis herrscht der Kultur gegenüber.
Trifft das auch auf die Politiker zu?
Das trifft auch auf die Politiker zu. Also das ist immer böse gesagt, dass Politiker irgendwie so oder so sind. Politiker ragen heraus, von denen hat man schneller herausgefunden, welches Geisteskind sie sind. Ich bin aber keinem Politiker begegnet, der rigoros gesagt hat, er versteht nichts von Kultur und deswegen ist er dagegen. Ich habe das ja erleben dürfen, als ich mit und für Reinhard Ernst und sein Museum Lobbyarbeit gemacht habe. Da bin ich ja in alle Fraktionen gegangen und da war das Verständnis für das Anliegen groß und ich musste eigentlich nur dafür werben, ob das nicht eine gute Idee sei, das Grundstück der Wilhelmstraße 1 dafür herzugeben. Und da war jetzt niemand, der gesagt hat, mich interessiert Kultur nicht, wir bauen ein Hotel. Da gab es Leute, die gesagt haben, wir bauen ein Hotel, aber das war jetzt nicht, weil sie gegen Kultur waren, sondern in der Abwägung der Pros und Cons kamen sie auf die andere Lösung. Aber ich würde jetzt sagen, dass der Kultiviertheitsgrad von Politikern in Wiesbaden sich überhaupt nicht unterscheidet von dem anderer Städte.
Vor 4 Jahren haben wir mal zusammen eine Sendung gemacht. Da habe ich Sie gefragt nach der Kulturpolitik, nach Ihrer Ansicht. Und Sie haben seinerzeit im Zusammenhang mit den Diskussionen um das Stadtmuseum, das dann doch nicht gebaut wurde, ein geringes kreatives Potenzial der zuständigen Politik konstatiert. Also hat sich Ihre Einschätzung mittlerweile geändert?
Naja, ich denke, so Projekte sind schlicht und einfach der Lackmustest, ob das so ist. Jetzt ist gerade kein Politiker gefordert dabei, das Stadtmuseum neu zu bauen. Im Falle des Museums Reinhard Ernst ist ja offensichtlich aus einigen Skeptikern und Hotelbefürwortern, unter anderem der damalige Oberbürgermeister Sven Gierig, der jetzt nicht geboren war, um ein Kulturprojekt ins Land zu stellen, die haben sich die Argumente angehört und sie für gut befunden. Und dass das dann so stringent und schnurgerade zum Erfolg geführt hat, war vorher nicht gesetzt. Und ich glaube, da zeigt sich ja doch, dass einige Politiker die nötige Kreativität besitzen. Es musste ja auch, ging um Verträge, die bestehen bei dem Grundstück, es ging um alle möglichen Dinge. Das ist ja erfolgreich gelöst worden mit dem nötigen Willen. Beim Stadtmuseum ist es einfach so, dass das Thema bleibt, glaube ich, ist vollkommen klar, denn diese Stadt braucht ein Museum, das sich der Geschichte und der Gegenwart der Stadt widmet, und dass das in einem Keller nicht stattfinden kann, wissen, glaube ich, auch die meisten. Die Frage ist einfach, wer traut sich als erstes, aus der Deckung zu kommen, sein Gesicht zu zeigen und sagen, also ich finde, das brauchen wir und wir werden dereinst mal 45 Millionen dafür bereitstellen müssen. Und dann eine Diskussion zu führen und sie auch zu kanalisieren, zu überlegen, wo möchte man sowas, das steht und fällt halt mit Leuten aus dem Kultursektor, die das Projekt betreiben können, aber auch mit Leuten aus dem Politiksektor, die sagen, das möchte ich so oder so durchbringen. Dafür ist Kreativität gefragt, klar.
Kann es sein, dass Sie jetzt etwas milde geworden sind nach Ihrem Abschied aus Wiesbaden?
Ja, man wird ja mit zunehmendem Alter immer milder. Nein, es wird einfach nicht getestet. Ich habe beim Museum Reinhard Ernst hatte ich das gute Gefühl, dass hier das Ergebnis ist gut, fertig, da gibt es nichts zu meckern. Weil als ich damals im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum Kreativität bemängelt habe, da waren halt Dinge passiert, wie dass man irgendwie hastig die OFB versuchte noch zu rekrutieren, dass die etwas baut, was sie im Leben nicht bauen würde, nämlich ein Museum, dass man dann aus dem Hut zauberte einen Architekten, der sichtlich keine Lust hatte, ein Stadtmuseum zu bauen. Der Helmut Jahn hat, glaube ich, ausweislich eigener Zitate Wiesbaden vorher nicht angeguckt gehabt und hat dann etwas gebaut, von dem er sagte, es könnte alles sein und überall stehen. Das sind alles keine guten Voraussetzungen. Also das war, glaube ich, was ich damals mit mangelnder Kreativität gemeint habe. Ich glaube, das waren einfach grobe politische Fehler. So könnte man es auch. Und da bin ich nicht milder geworden, aber es ist jetzt gerade, fehlt der Test dafür.
Sie haben sich ja immer eingemischt in die Diskussionen, die es gab in Wiesbaden. Und Sie sind auch Mitglied des Kulturbeirats gewesen. Wie beurteilen Sie denn überhaupt die Installierung eines Kulturbeirats? Und wie hat er Ihrer Meinung nach gearbeitet?
Boah, das ist eine gemeine Frage, weil jetzt in Retrospekt sich dazu zu äußern.
Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen.
Ja, ich versuche es mit der nötigen Diplomatie. Ich weiß ja nicht, was der Kulturbeirat tatsächlich glaubt, bis jetzt erreicht zu haben, aber darin sitzend hatte man nicht das Gefühl, dass ein außerordentlichem Aktenstudium sehr viel Projekte initiiert werden konnten. Das war aber auch, glaube ich, innerhalb des Kulturbeirates öfter mal Thema. Ich habe mit Helmut Müller gesprochen und auch mit Ernst Zewiditz. Man musste halt irgendwie tatsächlich auch versuchen, mit dem Kulturbeirat erst einen Modus zu finden, wo man was arbeiten kann. Ich befürchte einfach, Kulturpolitik hat ganz oft mit einem Gesicht zu tun und mit einem Kopf, und das ist meistens der Kulturdezernent, der auf bestimmte Sachen Lust hat und der die politische Entscheidungsfähigkeit besitzt, dies zu tun. So etwas zu delegieren in ein Gremium heißt, dieses Gremium redet sich die Köpfe heiß, und so sehr ich Demokratie liebe, für manche Entscheidungsform ist das Prinzip nicht besonders förderlich. Ich glaube, es müsste ein Prinzip sein, in dem ein Primus inter pares mal den Kopf rausregt und sagt, ich möchte das und ich möchte es ganz unbedingt, und dann braucht er Hilfe und die Mehrheit sagt, das machen wir auch. Aber ich habe das Gremium einfach wahrgenommen als einen Ort, in dem wirklich ordentlich abgearbeitet wurde, viele Dinge untersucht wurden, aber dann gab es am Ende halt ein Statement und ein Kommuniqué und das war's. Also etwa die Geschichte mit Monica Bonvicinis Kunstwerk vor den Rhein-Main-Hallen, die bis zum heutigen Tag nicht gebaut oder angefangen wurde. Das wurde kommentiert, das wurde aber auch dann wieder von den Betreibern fallen gelassen. Und ich habe das Gefühl, das wird auch in 4 Jahren noch nicht gebaut sein. Und ich glaube fast, das wird nie gebaut sein. Das wäre anders, wenn da ein Kulturdezernent stünde, der sagt, wir brauchen unbedingt Kunst im öffentlichen Raum. Ich kläre das jetzt mit meinen Kollegen vom Wirtschaftsdezernat und wir ziehen das durch. Da kann ein Kulturbeirat 3-mal stänkern, das wird zu Papier gebracht und dann ist in der Akte und schläft vor sich hin.
Ist der Kulturbeirat an sich ein Fehlkonstrukt? Also gut gemeint, das muss man ja konzidieren, aber dennoch?
Ich glaube ja.
Der Kulturbeirat hat ja auch keinerlei Entscheidungsbefugnis, sondern nur beratende Funktion. Also das würde zu dem Konstruktionsfehler gehören.
Ja, Ja, und selbst wenn es Entscheidungsbefugnisse hätte, dann müsste jemand irgendwas einbringen. Er ist auch so konstruiert, dass vielstimmig Interessen auch vertreten werden. Die schönste Seite des Kulturbeirates ist, dass es nicht so war, dass dann irgendwie jeder versucht hat, seine Interessen durchzuboxen, sondern es wurde halt von Kommuniqué zu Kommuniqué gearbeitet. Man hat mal kurz irgendwie manchmal Emotionen aufflackern, spüren, wenn es um die eigenen Sachen ging, aber das war es schon. Also ich befürchte einfach, der Kulturbeirat kann nicht ersetzen, was es ansonsten vielleicht woanders beim Kulturamt vielleicht angesiedelt wäre oder eben tatsächlich beim Kulturdezernenten, die sagen, das sind unsere Projekte, das ist unsere Politik, das wollen wir machen. Ein Kulturbeirat wird keine Politik machen, ist auch nicht gebaut dafür.
Es hat ja lange Zeit gebraucht, bis endlich das Platzett da war oder die Genehmigung da war von den Stadtverordnetenversammlungen, einen Kulturentwicklungsplan in Gang zu setzen. Mittlerweile ist das geschehen. Was denken Sie, kann daraus folgen? Glauben Sie, das wird gut und wichtig sein für diese Stadt und die Stadt weiterbringen?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie die Politik damit umgeht und wer den Plan für sich nutzt. Ich persönlich, keine Ahnung, manche meiner Ideen passen auf einen Bierdeckel und daraus können große Sachen entstehen. Das muss jetzt nicht die Methode sein, mit der man Dinge durchtut. Aber auch da ist so das Gefühl fast analog zum Kulturbeirat. So ein Kulturentwicklungsplan ist viel Papier. Da wird eine Agentur sehr kluge Sachen sich gedacht haben. Ich bin ja schon ganz am Anfang ein bisschen mit denen ins Raufen gekommen, als sie gesagt haben, also ein wesentlicher Faktor des Kulturgeschehens seien doch Galerien, wo ich halt widersprochen habe und gesagt habe, eine Galerie ist erstmal ein ökonomisches Unternehmen, das mag ein Kulturaspekt sein, aber wenn man das in das kulturelle Geschehen hineinnimmt, dann belügt man sich selber, weil das Galerien haben eine Agenda, die können auch ganz toll sein, die können auch ganz tolle Angebote machen und trotzdem ist es so, das kann eigentlich nicht in das engere Kulturgeschehen einbezogen werden. Das müssen Institutionen sein, die andere Zielrichtungen haben. Naja, und solche Sachen, da macht eine Agentur Parameter auf, die werden dann zu irgendeinem Ergebnis führen und dann sind das Statistiken, an die man glaubt oder auch nicht glaubt. Und am Ende ist es dann wieder so, dass um ein Projekt durchzusetzen oder überhaupt anzustoßen, muss ein Projekt Idee geboren sein, jemand muss es machen wollen, jemand muss ihm dabei helfen, es zu tun und dann geschieht es auch.
Nochmal zurück zum Museum. Sie haben mal als Ziel formuliert, in der deutschen Museumslandschaft mit dem Museum Wiesbaden Akzente zu setzen und unter den 25 Ersten zu sein. Haben Sie das geschafft?
Das ist, kann ich nicht sagen, weil das ist schwer eruierbar. Es gibt ja kein Museumsranking, weil es auch keine Parameter gibt, sind das Besucherzahlen ähnliches. Wir haben so Untersuchungen gemacht, wie zum Beispiel, wie ist es mit den Museumsfreunden, haben festgestellt, wir sind tatsächlich der schnellst wachsende. Das haben wir am Vergleich, weil es da Zahlen gibt, machen können. Beim Museum ist einfach groß, woran macht man Größe oder Wichtigkeit fest. Ich würde mal sagen, wenn ich mir so angucke, die Länderhauptstädte München, Stuttgart und Wiesbaden, dann ist klar, dass Wiesbaden zwar Nummer 3 ist, aber dazwischen kommen wahrscheinlich noch Köln und Düsseldorf und Nürnberg und viele andere Städte. Ich glaube, das Museum Wiesbaden ist auf alle Fälle ein sichtbarer Player im deutschen Kulturgeschehen. Es ist qua Jablinski eine Leihmacht, es ist qua Jugendstil auch sozusagen eine Destination geworden. Ob es jetzt unter die Top 25 ist, müsste ich nochmal im Kopf nachzählen. Da werde ich mir schon was dabei gedacht haben, als ich das formuliert habe, dass ich dahin will, weil dann werden wir schon nah daran gewesen sein. Solange es kein Museumsranking gibt, ist es schön zu sagen. Ich glaube, das Museum Wiesbaden ist ein wichtigeres Haus geworden in den letzten 10 Jahren. Ach Gott, das ist aber auch wieder so ein bisschen, wie wichtig ist wichtig? Ist die Bayerische Staatsgemäldesammlung das Wichtigste oder doch die Berliner Museen? Was ist mit Dresden? Nach welchen Parametern macht man es? Welches Museum hat das größte Herz? All solche Sachen. Also Rankings, ich habe das auch oft benutzt natürlich, um ganz handfeste Dinge zu bekommen. Mehr Mittel, mehr Zuwendung, mehr Mitarbeiter. Ich glaube, es war nicht so vollkommen aberwitzig, dass alle Leute gesagt haben, mein Gott, soll er nur reden. Es war irgendwo nah dran an einer Wahrheit. Diese Rankings, die soll man nutzen, wie man sie braucht.
Sie sind ganz schön abgeklärt mittlerweile.
Das war ich schon immer, aber wenn ich was brauche, dann setze ich bestimmte Mittel ein und schau mal, wie sie wirken.
Wiesbaden ist Landeshauptstadt, wie wir wissen, wie aber oft vergessen wird, auch in dieser Stadt selbst. Dazu haben Sie sich auch schon geäußert. Also, Sie meinen, Wiesbaden sollte ein Hauptstadtprogramm in Gang setzen. Das ist Ihr Wunsch, Ihr Abschiedswunsch, den Sie mal formuliert haben. Das fand ich interessant. Sie sagten, glaube ich, Wiesbaden solle eine Kulturmeile etablieren. Ja. Ja. Können Sie das mal ausführen? Also dieses Hauptstadtgefühl, das hier fehlt.
Das ist ein bisschen wie das mit den Top 25. Das ist zuerst mal ein Anspruch, den man formuliert. Und wenn man ihn formuliert hat, hat man ja schon die Hälfte getan, indem man gesagt hat, man möchte etwas. In Wiesbaden wird nicht ganz klar, ob die hessische Landesregierung je etwas gemocht hat. Man hat immer das Gefühl, wenn es groß sein muss, hat man Frankfurt. Wenn es lauschig sein muss, hat man Marburg. Und wo man residiert, ist Wiesbaden. Und was mich immer geärgert hat, ist die vollkommene Absenz von Ambitionen. Und die war einfach, die ist sichtbar, da kann man einfach nicht drüber weg. Ich bin als junger Mensch beeindruckt gewesen von dem François Mitterrand und seinem Grand Projet in Paris. Der ist in Paris Ministerpräsident gewesen zu einer Zeit, als Frankreich nicht die Grande Nation war. Der hat aber gesagt, ich möchte aber wieder anknüpfen an die Grande Nation, die wir mal waren, und ich möchte dafür Dinge tun. Der hat unendliches Geld ausgegeben für unendlich große Projekte, vom Louvre bis zu der Nationalbibliothek. Das ist auch nicht vollkommen widerstandsfrei vonstattgegangen. Das musste man erstens voll formulieren, dass man es will, und dann muss man es auch noch tun. Es ist in Hessen noch nicht formuliert worden, dass man Wiesbaden an die Spitze des Landes setzen möchte, um vielleicht dieses Land zueinander zu halten. Nordhessen guckt schmunzelnd auf Wiesbaden und denkt sich, wir haben Kassel. Frankfurt guckt schmunzelnd auf Wiesbaden, weil er sagt, wir sind Frankfurt. Darmstadt ist alt und fühlt sich für andere Dinge zuständig. Das ist halt ein dezentraler Staat, höchst föderalistisch, kann man mögen. Ist aber vielleicht auch ein Konzept, was so ein bisschen zum Schwächeln neigt. Ich finde Hessen total nett. Meine Kinder sind da geboren. Ich habe das wirklich gemocht. Habe mich aber dann doch immer gewundert, dass das gehört nicht zum hessischen Naturell, sich auf die Brust zu klopfen und sagen, wir wollen was. Ich schwanke bis zum heutigen Tag, ob ich das sympathisch finde oder eben ambitionslos. Und beides kann man auch richtig und falsch finden.
Also Sie haben gesagt, wie andere Städte denken, und Wiesbaden denkt, was? Oder denkt gar nichts?
Gar nicht. Also die Frage zum Beispiel, die Sache mit der Kulturmeile. Es böte sich an, zwischen Schlachthof und Staatstheater die Wilhelmstraße und ihre Verlängerung, die Friedrich-Ebert-Allee, und noch eine Verlängerung weiter zum Schlachthof, als Kulturmeile zu deklarieren. Da gibt es schon das Staatstheater, den Schlachthof, das Museum, in Zukunft das Museum Reinhard Ernst, den Nassauischen Kunstverein, die Villa Clementine. So, und es gibt noch einige Flächen, und dann überlegt man ganz kurz, was möchte man für Zeichen setzen? Na, es fehlt ja noch das Stadtmuseum, es ist noch Fläche frei in der Gegend des Bahnhofes. Da sind Parkplätze, for God's sake, die braucht kein Mensch mehr. Auf diesen Parkplätzen kann ein sehr großes Stadtmuseum entstehen. Was könnte Wiesbaden vielleicht auch noch gut haben? Vielleicht ein Konzertsaal für Kammermusik oder kleine Ensembles, damit das Rheingau Musikfestival hier vielleicht auch in der Landeshauptstadt besser auftreten kann. All solche Sachen könnte man mal in die Diskussion werfen, formulieren. Ich weiß nicht, wer sowas in die Diskussion werfen könnte, Politiker oder Kulturschaffende. Und dann müsste man darüber nachdenken, möchte man das? Wenn man die Bürger am Anfang fragt, werden die alle sagen, nein, weil es kostet Geld. Wenn man aber anfängt, daran zu arbeiten, das visualisiert, auch die Notwendigkeiten versteht und formuliert, unser Anspruch ist, wir möchten der kulturelle Mittelpunkt Hessens sein, dann ist mal ein Anfang gemacht und dann kann man daran arbeiten.
Zum Schluss noch eine Frage. Was sind denn die wichtigsten Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben in Wiesbaden?
Die wichtigsten Erfahrungen? Eine Frage. Ich habe hier die ganze Zeit Erfahrungen gemacht, deswegen könnte ich sie jetzt wahrscheinlich nicht skalieren. Okay, ich könnte eins sagen, ich hab gelernt, wie man mit Ministerien umgeht. Das hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gewusst. Also wie man kommuniziert, wie die Einheit Ministerium verstanden wird, wie man mit einzelnen Kollegen gegenüber im Ministerium agiert. Das war tatsächlich eine interessante Erfahrung, weil natürlich ich anders denke, aber ich natürlich dasselbe erreichen möchte. Und ein Ministerium ist ein ganz eigenes, eine eigene Betriebsmaschine. Ich erinnere mich mindestens eines Abteilungsleiters, der mir gesagt hat, also wir halten hier das Ethos preußischen Beamtentums hoch. Das hat mich sehr beeindruckt und das trifft auch zu. Da sitzen sehr viele Leute, die kühl abwägen, die klar Argumente sammeln. Also ein Ministerium ist eine Denkmaschine. Hochrational, null emotional. Ich bin zwar nicht unrational, aber deutlich emotionaler als ein Ministerium. Und da zu argumentieren, ist eine schwierige Geschichte. Das führt immer wieder zumindest zu Sprachproblemen. Und ich glaube, dass wir uns dann am Ende doch gut verstanden haben und einiges fürs Museum bewirkt wurde, hat damit zu tun, dass ich schnell gelernt habe, wie denn eigentlich der Sprech, der Umgang, die Argumentationsgrundlage ist, dass man alles verschriftlicht und nicht einfach nur in den Raum wirft, dass man vielleicht auch mal diskret vorgeht und bestimmte Dinge nicht in der Öffentlichkeit platziert, sondern erst mal im Ministerium. Ich denke, da könnte ich noch wahnsinnig viel mehr lernen. man sollte Ministerien einfach sehr ernst nehmen als ein Ort unglaublicher Möglichkeiten. Das ist eine riesige Wissensmaschine, die unglaublich generieren kann. Ich glaube, Minister, die ihr Ministerium richtig nutzen, sind tierisch erfolgreiche Minister. Und wer versucht, das Ministerium gegen seine Methodik zu führen, kommt nirgends voran. Und wer versucht, aus dem Ministerium etwas rauszuholen, was das Ministerium nicht will oder per Funktion nicht kann, wird scheitern. Und das erlebt zu haben, war schon ein großartiges, eine großartige Erkenntnis auch.
Gibt es noch irgendetwas, was Sie den Wiesbadenern mit auf den Weg geben möchten?
Das Lustige ist, wenn Sie mich vor 8 Jahren gefragt hätten, ob Wiesbaden eine schöne Stadt ist, hätte ich gesagt, naja, wenn Sie alle Autos rausbekommen haben und hier nichts mehr rumsteht auf den Straßen, dann wird es eine schöne Stadt sein. Jetzt mag das tatsächlich milde sein, wenn ich sage, Wiesbaden ist tatsächlich eine schöne Stadt mit hoher Lebensqualität. Und lustigerweise bin ich ja immer quer durch die Stadt geradelt und es war selten so angenehm wie durch die Wellritzstraße über das Dernsche Gelände, die Wilhelmstraße entlang zu radeln. Also ich hatte einen wunderschönen Fahrradweg, der entgegen aller anderslautenden Gerüchte überhaupt nicht von Autos gestört wurde. Insofern, es ist eine schöne Stadt und man muss gar nicht viel machen, um sie noch schöner zu machen. Und ich glaube, ich werde immer wieder gerne nach Wiesbaden zurückkommen mit diesem Gefühl einer sonnigen, südlichen Stadt, die so am Rande der Geschichte freundlich existiert.
Alexander Klar, vielen Dank.